Das ist ein Text, der ist vorgegeben. Wir haben ja dieses Jahr Jubiläum vom HGV, 100 Jahre, und wir haben eine Predigtreihe. Und in diesem Monat ist das Thema Weltveränderer. Und es geht um, dass wir ein diakonisches Herz haben. Und wer das letzte Mal da war, der erinnert sich, oder vorletzte Mal, der erinnert sich an den barmherzigen Samariter. Da ging es darum, dass der barmherzige Samariter hier in dem Bereich der Eingeweide, haben die Hebräer das, ein Mitgefühl verspürt. Und da ist ja der Levit, der läuft an die Stelle, wo der Halbtote, wo der Verletzte liegt. Er sieht und läuft er weiter. Das Gleiche macht auch der Priester. Er kommt an die Stelle, er sieht den da liegen und ich habe mir gedacht, was macht, warum läuft der auch weiter? Und ich habe mich erinnert, wir machen das nämlich ganz genauso. Wenn wir Not oder Leid sehen, haben wir oft einen Trick. Wir machen Folgendes, wir gehen in den Kopf. Wir schalten den Kopf ein und überlegen dann, ja, erstmal habe ich überhaupt keine Zeit, außerdem, wer weiß, vielleicht ist er ja schon tot, vielleicht, und laufen weiter. Also unser Kopf schützt uns davor, hier mitleidig zu werden. Das Einzige, was der Samariter anders macht, zunächst mal, in dem Text zumindest ist es ganz klar beschrieben, er kommt an die Stelle, er sieht und er kriegt Mitleid. Es fährt ihm in die Eingeweide. Und dann beugt er sich runter, ganz liebevoll, und schaut diesen Mann an, nimmt ihn hoch, nimmt ihn in die Arme. Ein ganz wildfremder Mann. Ein Herz der Barmherzigkeit. Und es ist hier, bei den Hebräern ist es hier, in den Eingeweiden, Barmherzigkeit, barmherzig zu sein. Und letztes Mal war die Frage, hier dieses geistliche Powerhouse, so habe ich es das letzte Mal genannt, weil das der Ort ist, wo das Mitgefühl liegt. Das ist der Ort, wo Gott uns begegnen will. Das ist das, wo Jesus berührt und bewegt war, weil er Mitleid hatte mit dieser Welt, warum er Mensch geworden ist. Hier hatte er Mitleid mit mir, deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Hier ist der Platz der Gefühle, des Mitleids, wo wir uns anderen zuwenden. Es gibt ganz viele Stellen, wo es heißt, und er hatte Mitleid und er heilte ihn. Und er hatte Mitleid mit den Menschen und er gab ihnen zu essen. Und heute wollen wir den Text uns anschauen. Wie gesagt, der ist sperrig und hups. Ich lese mal nur die ersten Verse, den machen wir so hepplesweise, dann tut es nicht so weh. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Also jetzt sind wir am Ende der Zeit. Jesus kommt wieder und ich stelle mir einen riesigen Platz vor mit ganz vielen Menschen aus verschiedensten Völkern, verschiedenste Hautfarben, verschiedenste Sprachen und die sind alle versammelt. Kann man sich kaum noch vorstellen, gell? So Ansammlungen von Menschen, Massen. Und alle werden, und ich stelle mir das so vor, das ist so Herbst und jetzt wie jetzt, so Dämmerung, es wird schon fast dunkel. Und auf einmal geht vorne auf der Bühne ein Licht an und es ist so hell und strahlend, dass alle geblendet sind und alle sich erstmal wegbeugen müssen. Und da vorne auf der Bühne ist ein Thron und da sitzt Jesus, der Weltenrichter. So stelle ich mir das vor, wenn hier steht, die Völker werden versammelt vor ihm. Und das ist jetzt, ja, das ist keine Show, die da jetzt abläuft oder kein Konzert. Es ist jetzt nicht Helene Fischer, die gleich auftaucht und über was singt die, über ihren Rausch singt die gerade, gell? Oder wie man möglichst schnell von 0 auf 100 kommt. Nee, es ist Showdown. Der Richter der Welt wird jetzt richten. Ich weiß nicht, welche Bilder ihr im Kopf habt, wenn ihr an Richter denkt. Das Erste, was euch kommt, was ist das? Vielleicht ein Mann in der Robe. Ich denke an so ein Männchen mit einem roten Hut und einer roten Robe aus dem Bundesverfassungsgericht. Wenn Jesus wiederkommt, wird er sicher nicht so ein Richter sein, wie wir das im Kopf haben. Er ist kein deutscher Beamter. Aber Jesus hat alles Recht dazu, Richter zu sein. Wisst ihr warum? Die Bibel hat ein anderes Bild dafür. Und zwar folgendes. Ihr müsst euch einen Mann vorstellen, der hat ganz viel Besitz. der hat ein großes Haus und irgendwie, also eine riesen Villa und ganz viel Land außenrum und noch Äcker und sonst irgendwas. Ein ganz reicher Mensch. Und er muss für ein paar Wochen Geschäftsreise, macht sich auf den Weg, ne? Und vorher denkt er sich, ich rufe nochmal alle zusammen, die hier mit dabei sind, die mitarbeiten. Und dann sind da, kommt sogar sein Steuerberater, hat er eingeladen, aber vor allem die ganzen Diener, der Gärtner und auch seine Kinder holt er her und seine Frau und alle, die halt zu Hause bleiben. Und er gibt ihnen nochmal so ein paar Instruktionen. Ihr wisst ja, ich bin jetzt mal länger weg, aber ihr kommt schon klar, wenn irgendwas ist, könnt ihr mich auch anrufen. Handynummer gab es damals noch nicht, aber und so ein paar Sachen sind mir wichtig, die müsst ihr halt beachten. Und am Ende sagt er so zu seinen Kindern, ihr dürft Partys feiern, ihr dürft Spaß haben, aber bitte nicht mehr als 20 Leute und räumt danach wieder ordentlich auf. Es ist ja seins, er kann ja machen, was er will. Und dann ist er ein paar Wochen weg und er kommt dann wieder zurück und er kommt schon auf sein Anwesen und hört ultralaute Musik. Und dann läuft er in das Haus rein und er sieht, da ist eine Mega-Party am Laufen. Unglaublich. Und in ihm bricht alles zusammen. Weil genau das hat er gesagt, macht bitte nicht. Ist das seins? Ist das sein Haus? Ich will jetzt nicht sagen, dass Gott ein Spaßverderber ist oder Jesus ein Spaßverderber ist. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn Jesus auf diese Welt schaut, dann schaut er auf sein Eigentum. Er hat es geschaffen. Er hat jeden einzelnen Menschen gemacht. Und wenn er wiederkommt, hat er alles Recht zu verlangen oder zu richten und zu sagen, das hast du gut gemacht und das hast du nicht gut gemacht. Es ist alles seins. Und jeder muss sich beugen vor ihm. Und das finde ich ein Bild, was viel passender ist als das Bild von einem deutschen Richter in Robe, der irgendwelche Bücher ranziehen muss und nachlesen muss. Nee, Jesus muss keine Bücher herziehen. Denn er weiß genau, was er will und was er nicht will, was richtig und was falsch ist. Und wenn Jesus als der Besitzer, als der Herr dieser Welt auf diese Welt schaut, stell euch vor, wie oft es ihm in die Eingeweide reinfährt, wenn er sieht, wie wir mit dieser Welt umgehen, wie sie immer mehr kaputt wird. Wenn er sieht, jetzt wird es wieder kalt und Winter und es sind Menschen, die in irgendwelchen Zelten wohnen müssen, weil sie ihr Zuhause verloren haben. Und wie muss es Jesus schmerzen, wenn er weiß, es ist so viel Essen da auf dieser Welt und trotzdem sind da Kinder, die er liebt, die er sieht, die verhungern müssen, weil wir es nicht hinkriegen, das irgendwie so umzuschichteln, dass jeder was hat. Und das sind bittere Zustände, die diese Welt gerade ist. Man könnte jetzt noch ganz viel aufzählen, was Jesus sieht, wenn er in seine Welt schaut und sagt, Mann, was machen die nur aus meiner guten Welt? Und dann lesen wir hier, dass Jesus trennt. Er macht eine Trennung. Er sagt, wir trennen die Schafe, die machen wir auf die rechte Seite hier. Dann schiebt das Schaf dabei. Und auf die linke Seite kommen die Böcke, steht bei Luther. Man müsste aber eher mit Ziegen übersetzen. Also es geht nicht um eine Männlein-Weiblein. Ja, die Weiblein sind die Guten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum Jesus diese Unterscheidung macht oder warum dieses Bild gebraucht wird von den Schafen und den Ziegen. Das konnte ich nicht rausfinden. Es gibt da verschiedene Theorien, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber auf jeden Fall, er trennt. Eines, was ich verstehe, ist, auch am Ende der Zeiten ist er noch der Hirte. Und wir wissen von ihm, dass er ein guter Hirte ist. Wenn er also hier trennt, macht er das nicht aus bösen, gemeinen Gründen, weil er da irgendwas künstlich auseinanderreißen will, was eigentlich zusammengehört, sondern weil er endlich das trennt, was noch nie zusammengepasst hat, auch nicht mehr zusammenpassen wird. So, jetzt wird getrennt. Und für uns Christen ist es relativ klar, wer zur Rechten ist und zur Linken. Wir kennen die Kriterien, die entscheidend sind, um hier von Jesus auf die rechte Seite, auf die seiner Lieben, seiner Gerechten gestellt zu werden. Und zwar sind es zweierlei Sachen. Das eine ist die Bekehrung. Hast du dein Leben Jesus gegeben? Das ist erstens ganz wichtig. Und das zweite ist dein Bekenntnis. Welcher Kirche gehörst du an? Was glaubst du? Wie glaubst du es? Kannst du das Glaubensbekenntnis mitsprechen? Bekehrung, Bekenntnis, und wenn das stimmt, dann ist ganz klar, herzlich willkommen, du bist keine dumme Ziege, du bist ein Schaf. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt passiert Folgendes. Der König, Jesus, trennt. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen. Ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich? Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die machen jetzt Augen. Diese Schafe, die wussten vorher nicht, dass sie da auf der rechten Seite stehen. Das wussten die nicht. Und die sind auch völlig perplex. Die sagen: Was? Wir? Wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Können wir uns nicht daran erinnern. Jesus, also, dass wir dich da getroffen hätten, das war unsere Sehnsucht. Wir wollten dich gern sehen, aber wir haben dich nicht gesehen. Von was redest du? Die wissen nicht, von was Jesus spricht. Die sagen vielleicht: Klar, ich habe an dich geglaubt. Aber begegnet, wirklich so begegnet, wie du jetzt hier, das kann ich mich nicht erinnern. Das ist interessant. Was ihr einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist der Stachel in diesem Text, dass sie es nicht wussten. Sie wussten es nicht. Sie waren überrascht. Von den Kriterien werden sie überrascht. Okay, die wussten sie vorher. Weil im Alten Testament in der Tora gibt es schon diese Dienste der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit. Das ist im Alten Testament schon klar. Da geht es auch um die Hungrigen, die Durstigen, die Kranken, die Nackten, die Fremden, die Gefangenen. Das sind diese sechs Werke der Barmherzigkeit. Die sind an sich klar. Die stehen ganz klar drin. Für jeden Juden waren die klar. Und doch waren die Juden hier nochmal so, oder die nicht die Juden, die Schafe meinen, hier so wahnsinnig überrascht und sagen: Hä? Wir können uns nicht dran erinnern. Weiß ich nicht. Die anderen sind genauso überrascht. Mindestens genauso. Ich lese mal weiter. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Und dann wird er sagen und antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen. Diese links, die Ziegen, zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Boah. Das ist echt hart, gell? Wer ererbt das Reich Gottes? Darum geht es in dem Weltgericht letztendlich. Wer ererbt, wer hat Zugang zum Reich Gottes? Und ja, Bekehrung ist was ganz Wichtiges und Entscheidendes. Und auch das Bekenntnis ist was Wichtiges. Aber interessant ist, dass Jesus hier am Ende der Zeit, und den Text finde ich schon immer irgendwie ein Dorn und ein Stachel in unserem dogmatischen Denken, weil es ihm nicht darum geht, was hast du geglaubt? Ihm geht es interessanterweise auch nicht darum, hast du mich erkannt? Weil die wussten das gar nicht, dass sie ihm begegnet sind. Sondern hast du dich mir zugewandt? Das ist die entscheidende Frage. Hast du dich mir zugewandt? Jesus ist der einzige Weg ins Reich Gottes. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und auch die Bekehrung ist was absolut Wichtiges. Aber auch die Bekehrung ist nicht nur einmal habe ich mein Herz bekehren lassen, sondern die Bekehrung ist was, was immer wieder passiert, dass ich umkehre, dass Gott mich zur Buße ruft und ich sage, ja, du hast ja recht. Ja, so bin ich, das ist falsch. Ja, so denke ich, ich will so nicht mehr denken. Ja, so lebe ich, ich will und kann so nicht mehr leben. Ich will dir nachfolgen. Und dann zeigt sich, wie unser Herz drauf ist, ob wir ein bußfertiges Herz haben, ob wir ein veränderungsbereites Herz haben oder ob wir uns einfach ausruhen auf, ich habe mich mal bekehrt und ich habe ein tolles Bekenntnis und ich bin auf der richtigen Seite. Das ist Jesus nicht genug, sondern er fragt wieder hier nach dem Herzen. Was mache ich, wenn ich zu dem Mann komme in der Geschichte von meinem herzigen Samariter, der auf dem Boden liegt? Was macht es mit mir? Oder bin ich auch wie der Priester und der Levit? Übrigens der Lobpreisleiter und der die Opfer bringt. Also zwei wichtige Leute am Tempel. Laufe ich auch dahin? Oh, zack, geh in den Kopf, ratatatatata. Oh, schwierig gerade, passt mir gerade nicht rein. Und so sind wir doch oft. Dieser Text fordert uns heraus, auch unser geistliches Leben. Letztendlich geht es hier, ich hoffe, ihr könnt es lesen, jetzt keine dicken Stifte dabei. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier eine 2 hinmal, weil das soll eigentlich ein R sein. Reich Gottes. Unser geistliches Leben, das besteht ja aus verschiedenen Elementen, die wichtig sind, dass es funktioniert. Das eine ist, so der Inner Circle meines geistlichen Lebens, der ist ziemlich privat. Ich nenne das auch mal privat. Das ist meine Zeit mit Gott, meine stille Zeit, mein zur Ruhe kommen, mein in der Bibel lesen, mein Gebet, mein auf dem Fahrrad fahren und ihn preisen für seine Schöpfung. Das ist mein persönliches Tête-à-tête mit Jesus. Privat. Ganz wichtig, diese Zeiten, die brauche ich für mein Leben. Dann gibt es aber auch noch eine andere Ebene, die brauche ich genauso. Und die haben wir heute miteinander. Das ist Gemeinde, Gemeinschaft, miteinander. Ich kann nicht allein mein Glauben leben. Ich brauche andere, die mich motivieren, die mich anstacheln, die mich immer wieder anfeuern, anzünden, wenn meine Leidenschaft in den Keller geht. Brauche ich, kann ich nicht ohne. Dann gibt es einen Bereich, ich nenne den mal Invest. Das ist vielleicht jetzt aus der Finanzbranche. Was ich damit meine ist, dass ich mich irgendwo in einem Teil meines Lebens muss ich mich investieren mit meinen Gaben, mit dem, was ich kann. Vielleicht in der Gemeinde, dass ich einen Hauskreis leite, dass ich in der Jugendarbeit mitmache, dass ich grafisch was gestalte, wie auch immer. Dass ich das, was in mir ist, meine Leidenschaft und meine Gabe zusammenbringe und sage, dafür setze ich mich ein, ist mir wichtig. Brauche ich auch, dass mein Glaubensleben lebendig ist. Übrigens, gerade jetzt diese Corona-Zeit, weil ich da immer wieder mit Leuten im Gespräch bin, da hat das besonders gelitten. Diese Gemeinschaft, die hat uns einfach oft gefehlt, dieses Zusammenkommen. Auch im privaten Bereich war das immer weniger. Wir haben das in der Gemeinde festgestellt und haben in der Gemeindeleitung und haben gemerkt, da müssen wir investieren. Also trotz Corona brauchen wir Gemeinschaft. Und irgendwie muss das möglich sein und am besten auch ohne einen Bildschirm vor der Nase. Genauso das Investieren. Ja. Ich brauche das, aber es hat in der Zeit oft gefehlt, weil ich nicht wusste, wie ich mich vielleicht jetzt mit einbringen kann. Und dann gibt es noch einen Kreis, der wichtig ist, und das nenne ich mal mein Glauben teilen. Also da geht es um anderen Menschen um mich rum, die Arbeitskollegen oder Leuten, Nachbarn, denen erzählen oder das weitergeben einfach, dass ich Christ bin. Die wissen das bestimmt oft, da kommt man manchmal ins Gespräch und so. Das gehört auch mit dazu für ein lebendigen Glauben. Und in diesen Bereichen, Privat, Gemeinde, Invest, Glauben teilen, kann ich Gott erleben, kann ich Jesus begegnen. Hier ganz privat, kann ich ganz schöne Zeiten mit ihm haben. In der Gemeinde, ich begegne Jesus im Anderen. Das ist eine Möglichkeit, eine wichtige, Jesus zu begegnen. Und ich merke, Jesus ist ganz anders. Und wenn ich mich hier investiere und einbringe, dann spüre ich ihn. Dann merke ich, er steht hinter mir, er schiebt mich an, er durch seinen Geist, da passiert was. Und wenn ich meinen Glauben teile mit anderen, dann merke ich auch, wow, das ist gut, der Heilige Geist ist da, da passiert was. Kann ich auch Jesus begegnen? Und jetzt fordert uns Jesus in dem Text heraus. Weil er sagt, du hast noch was vergessen. Es gibt noch die Menschen, die ganz weit außen sind, vielleicht hier ungefähr. Die geringsten in der Gesellschaft, die am wenigsten geachtet sind, die am meisten vergessen werden. Und da bin ich auch. Da bin ich zu finden. Vielleicht kennst du mich in den Bereichen, aber kennst du mich hier? Weißt du, wer ich bin? Vielleicht die alleinerziehende Mama, die kaum zurechtkommt, vielleicht nebenan wohnt. Oder hier. Menschen, die mir begegnen, die ich treffe. Ich merke, boah, die brauchen Hilfe. Die sind bedürftig. Die haben Angst. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass sie nackt sind beispielsweise, wie wir das jetzt verstehen, dass sie keine Kleider haben. Kleider kriegt man dann doch irgendwo in unserer Gesellschaft, irgendwo her. Aber vielleicht, dass sie nackt sind, dass sie sich schämen müssen, dass sie verachtet sind, dass sie sich am liebsten verstecken vor der Gesellschaft, dass sie keine Teilhaber sind in dieser Gesellschaft. Da ist die Mama im Kindergarten, die ihren Mann verloren hat, ganz frisch an Corona gestorben. Was ist mit dieser Frau? Wer nimmt sich ihr an? Wer wendet sich ihr zu? Mit Barmherzigkeit. Man muss ja nicht gleich zu ihr nach Hause fahren und ihr irgendwas aufdrängen oder aufdrücken. Aber nur ausdrücken. Erstmal, boah, das tut mir weh, was du erleben musst, wo du gerade durch musst. Und so können wir jetzt viele Geringe, und ihr kennt vielleicht auch in eurem Umfeld die Geringsten der Geringen. Und interessant ist, Jesus sagt, nicht nur denen musst du helfen, das ist ein Kriterium, dass du ins Reich Gottes kommst. Es geht nicht um sachliche Kriterien, sondern es geht darum, wendest du dich mir zu, weil Jesus sich ganz mit diesen Menschen identifiziert. Ich war hungrig, ich war durstig, ich war nackt. Jesus sagt, diese Menschen, das bin ich. Merkt ihr, wie dieser Text, dieser Bibeltext wehtut, wie der sticht, wie der uns ganz schön herausfordert? Wir haben hier auf der rechten Seite die Schafe und hier die Ziegenböcke. Und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, in meinem Herzen finde ich beides. Ich kenne den Jochen, der zugewandt ist, herzlich, freundlich, der mitleiden kann, den etwas bewegt. Und ich kenne auch den Jochen, der sich verschließt, der Angst hat, der feindselig ist, der träge ist. Und dieser Riss, diese Trennung, muss ich ehrlich sagen, die geht selbst durch mein eigenes Herz durch. Ich kann ja nicht sagen, ich gehöre zu den Guten und alles ist gut, sondern ich weiß, Jesus fordert mich an dieser Stelle heraus. Und auch in meinem Herzen sind Dinge, wo Jesus am Ende sagt, es muss weg. Ewige Strafe Fluch, das hat nichts verloren. Das ist schlecht und böse. Und ich wünsche mir so, dass Jesus das aus meinem Herzen wegschafft und mich trotzdem weiterhin liebt. Und es wird auch Menschen geben, die am Ende der Zeit auf der Seite stehen und Jesus sagt, wir passen nicht zusammen. Ewige Strafe. Das wird es auch geben. Die Frage, die Jesus uns stellt, und jetzt, ich erinnere nochmal an den Richter, der nicht Richter ist, weil er irgendwie seine eigenen Vorstellungen hat oder sich mal was ausgedacht hat, was richtig oder falsch ist, sondern der Richter, der zurückkommt in sein eigenes und seine eigenen vorfindet. Ich gehöre auch ihm, bin auch sein eigen. Und er hat alles Recht, mich herzuzitieren und mir zu sagen, was hast du aus dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Menschen, die die Welt verändern, Weltverbesserer, sind Menschen, die ein Herz haben, was bereit ist umzudrehen, Buße zu tun, was bereit ist aus diesem Gefängnis, was wir da haben, ich nenne das jetzt mal Gefängnis, rauszukommen, aus dem mein Glaube ist ja schon perfekt, ist ja rund, passt ja alles, habe ja alle Elemente schön aufeinander geschichtet, alles gut, aber wir nicht mehr dem Jesus begegnen, der so ganz anders ist, den wir ganz woanders finden. Hast du ein bußfertiges Herz, wo Gott sagen kann, da ist Trägheit, Bitterkeit, Stolz, da ist Überheblichkeit, Faulheit. Da ist die Sünde ganz tief in deinem Herzen drin. Und er lädt uns ein, zu sagen, komm immer wieder, komm in meine Nähe, lass dich von mir verändern, neu prägen, neu machen. Und ich will dir auch hier am Rande begegnen, weil hier das Reich Gottes, hier beginnt vielleicht sogar das Reich Gottes. Amen.